Deutschlandfunk.
Ich werde dann teilweise auch hektisch, kriege dann irgendwie so nasse Hände oder auch so ein flaues Gefühl in der Magengegend.
Freundinnen treffen, Uni-Orga, Nebenjob, Beziehungspflege. Und wenn irgendwas noch on top kommt, Timea fühlt sich erschlagen.
Da war ich wirklich sehr überfordert. Machtlos habe ich mich gefühlt.
Eigentlich sollte Timea jetzt versuchen, ihre To-Dos zu sortieren. Aber Psyche und Körper machen nicht mehr mit.
Ich habe mich wirklich komplett gelähmt fast gefühlt, dass ich am Ende gar nichts gemacht habe und wirklich einfach teilweise an die Wand gestarrt habe, wenn ich mal eine kurze Pause hatte.
Facts und Feelings.
Hallo ihr Lieben, ich bin Charlene Ruger. Ich bin auch im Club der Überforderten. Dieses Leben, oder? Es ist manchmal einfach zu viel. Wie immer gibt's hier Input aus der Wissenschaft und ihr hört neben konkreten Tipps auch eine persönliche Story. Ich mache mich in dieser Folge auf die Suche nach Antworten, wie wir aus diesem Overload des Alltags rauskommen. Wie sind wir weniger überfordert mit allem? Timea studiert auf Grundschullehramt und sie steht bald vor ihren Examen. Sie macht sich tierischen Druck, denn sie denkt, sie müsse irgendwie mehr machen. Mehr für ihre angehende Karriere. Gleichzeitig hat sie aber auch das Gefühl, ihr Leben zieht so ein bisschen an ihr vorbei. Und dann scheint gerade alles unsicher. Jobmarkt, Krisen auf der Welt. Sie ist Mitte 20 und fragt sich, sollte sie vielleicht doch mehr chillen? Einfach mal mit Leuten abhängen? Ihr merkt, es ist kompliziert. Der Überforderungsmodus, der kickt bei Timea so richtig, wenn sie runterfährt. Wenn sie abends nach Hause kommt.
Man hat eigentlich gefühlt schon viel gemacht. Bei der Uni ist man ja auch ein bisschen so wie selbstständig. Man könnte halt immer noch irgendwas danach machen, nachbereiten, lernen. Man hat halt immer das Gefühl, nicht genug gemacht zu haben. Man muss aber auch noch seine ganzen, sage ich mal, Alltagsaufgaben bewältigen. Irgendwie putzen, kochen, essen, was weiß ich. Und dann hat man irgendwie aber eigentlich gefühlt nur noch 2 Stunden Zeit, bis man schon schlafen müsste. Und weiß schon von vornherein so, das funktioniert alles nicht. Und dann ist es vor allem so, dass ich dann 1000 Sachen gleichzeitig anfange, aber dann nicht beende und dann eben diese Hektik spüre.
Voll, man hat eben so viele To-Dos und dann kommt ja noch, sag ich mal, dieser Social Overload manchmal dazu. Ne? Man will ja auch seine lieben Menschen sehen. Wie ist das bei dir?
Ja, das kommt irgendwie auch in letzter Zeit ein bisschen zu kurz, meine Freunde. Also irgendwie zwischen Uni, Arbeit und allem, dann habe ich auch noch eine Fernbeziehung. Da ist es halt immer so, wenn ich dann mit irgendwelchen Leuten, sage ich mal, soziale Kontakte habe, muss ich mich halt auch oft entscheiden, halt zwischen meinem Freund oder zwischen meinen Freunden, weil verbringe ich jetzt das Wochenende bei meinem Freund, bin ich halt gar nicht in meiner Unistadt, wo ich ja meine meisten Freunde habe. Und dann, habe ich die halt auch direkt wieder gar nicht gesehen, sozusagen.
Wie merkst du körperlich diese Überforderung?
Ich merke, dass ich manchmal so richtig verspannt bin, wenn ich früh aufwache, so richtig. Der Nacken ist jetzt schon verspannt und ich bin ja erst 24. Und meine Mutter sagt immer, das kann nur schlimmer werden im Alter. Und ich merke, dass ich dann teilweise irgendwie, wenn ich auch ewig aufs Handy gestarrt habe, um mich irgendwie abzulenken oder so, dann sehe ich auch teilweise manchmal schlechter, also richtig verschwommen oder so. Ich merke das schon teilweise, dass ich dann auch keinen Appetit habe, dass ich da nichts runterbekomme, nichts essen kann,
Oh Mann, also ehrlicherweise, leider kenne ich das auch, wenn man so richtig Stress hat und so merkt, shit, der Körper spricht zu einem. Wie gehst du denn damit um, wenn du merkst, eigentlich sind ja alle Warnsignale da?
Ja, ich versuche erstmal dann das Handy wegzulegen, weil oft ist es dann so, als Coping-Mechanismus, sage ich jetzt mal, tue ich dann erstmal auf dem Handy rumscrollen, irgendwie auf Social Media und ich versuche das dann erstmal wegzulegen. Und gerade dann fällt es mir aber schwer, wenn ich dann so komplett in so einer Stille bin, was ja eigentlich auch schon verrückt ist, aber dann versuche ich mir erstmal einen Podcast anzumachen und erstmal einfach irgendwie was so im Hintergrund zu hören und dann mich wirklich mal auf meine noch To-Dos zu fokussieren. Und ansonsten, wenn ich wirklich mir mal Zeit nehme, versuche ich halt entweder mal spazieren zu gehen. Also das bringt mich auch immer ganz gut runter, wenn es nur eine halbe Stunde ist. Oder einfach mal Yoga machen. Also so irgendwie so leichte Bewegungstätigkeiten.
Wie würdest du deinen Tag leben und gestalten, wenn du so dir alles aussuchen könntest? Weißt du, wenn du die maximale Kontrolle hättest?
Ja, ich würde halt irgendwie nicht so viele Baustellen gleichzeitig mir, sag ich jetzt mal, aufbürden. Also ich gehe halt in die Uni und dann habe ich noch einen Minijob und ich würde dann halt vielleicht Wobei das vielleicht sicherlich auch nicht alles besser macht, aber wenn man vielleicht nur einen Hauptjob hat, dann muss man nicht noch an die Uni zum Beispiel denken. Und ich würde vielleicht auch mit meinem Freund zusammenziehen. Also das habe ich für die Zukunft eh geplant, weil hat man auch schon mal diesen Fernbeziehungsaspekt nicht mehr, was irgendwie auch oft eine Belastung ist.
Und glaubst du, dass dieses Überforderungslevel in Zukunft eher weniger werden wird? Oder denkst du so, nein, es wird sich stapeln?
Ja, um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es weniger wird. Das hängt aber auch ein bisschen mit meinem Job zusammen, weil ich studiere Grundschullehramt. Und ja, gerade als Lehrer hat man ja auch wirklich sehr viele Aufgaben immer zu tun. Also man ist ja auch ein bisschen wie selbstständig und muss halt früh in der Schule sein und dann eben auch selber seine ganzen To-Dos am Nachmittag irgendwie unter einen Hut bekommen. Und das ist halt teilweise auch gar nicht zu schaffen in der Zeit, die eigentlich noch für die Nachbereitung übrig bleibt. Und ja, man hat zwar vielleicht früher Schluss, aber man muss dann halt auch wieder sehen, wie man dann noch irgendwie am Abend vielleicht wieder anfängt und dann trotzdem noch rechtzeitig ins Bett kommt und so weiter und so fort. Ne?
Ich meine, wir lächeln jetzt auch so ein bisschen so, ja, es wird krass, aber macht dir das auch manchmal Sorgen?
Ja, das macht mir schon manchmal Sorgen, weil ich bin schon, glaube ich, recht belastbarer Mensch, aber irgendwo hat ja jeder seine Grenze und es ist auch ein doofer Gedanke, sich immer so auf das danach zu freuen oder immer zu denken, wenn ich das und das erledigt habe, dann wird alles besser.
Oh, ich kenn's auch.
Aber ich
versuche jetzt
erstmal eben diese Examenszeit einfach zu überstehen, weil da hat, glaube ich, jeder Student, der irgendwie Lehramt zum Beispiel studiert, Stress und seinen Examen schreibt, glaube, da hat noch niemand gesagt, dass er da entspannt rausgegangen ist. Das versuche ich jetzt einfach erstmal so durchzubringen und dann in der Zeit danach irgendwie auch ein bisschen so mein Leben eben zu sortieren, ja, sage ich mal.
Bei Timea macht sich die Überforderung in ganz vielen Bereichen ihres Lebens bemerkbar. Auch mit Blick auf ihren zukünftigen Job. Und das betrifft eine ganze Generation. Druck ist ein Thema bei der Gen Z, sagt Gudrun Bolduan. Sie ist Karriereberaterin am Lehr-Lern-Zentrum der Rhein-Main-Uni Wiesbaden und hat ein Buch über die Gen Z im Arbeitsmarkt rausgegeben. Laut Gudrun Bolduan gibt es besonders große Erwartungen an die Gen Z.
Dass man sich eben wünscht, was die ganze Generation schon alles können soll. Gerade bei diesem Thema Digitalisierung ist es natürlich so, dass die Arbeitgeber sich irgendwie wünscht, dass die Generation das halt automatisch kann. Also keine Ahnung was, mit KI umgehen. Aber natürlich ist ja die Frage, woher soll die das eigentlich automatisch können?
Die Gen Z fühlt sich überfordert, denn Arbeit ist heute nicht nur Arbeit, sondern Arbeit muss heute irgendwie so einen Purpose haben. Also was mit Sinn? Ein Job soll einen definieren. Auch gibt es Druck bei der Gen Z, in kurzer Zeit viel erreichen zu müssen.
Auch da haben wir mit Umfragen halt auch festgestellt, dass man Karrierewege relativ klar wissen möchte. Man möchte wissen, wo steht man denn in den nächsten 2 Jahren. Das war bei den anderen Generationen komplett anders, dass man einfach erstmal gesagt hat, okay, ich bin jetzt da, wo ich bin.
Da bleibe ich erstmal. I am okay quasi. Die Gen Z muss sich irgendwie fixer entwickeln. Und Leute, wir alle leben ja auch in einer Welt, die gerade im Turbomodus ist. Wie geht's euch damit? Fühlt ihr das? Schreibt uns gerne mal. Vielleicht auch eure To-Dos, eure Pläne. Warum nicht? factsundfeelings@deutschlandradio.de. Wir lesen jede Mail. Ich habe am Anfang der Folge ja gesagt, dass ich wissen möchte, wie wir mit dieser Überforderung am besten umgehen. Deshalb habe ich mich mit Eva Asselmann verabredet. Sie ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der HMU Health and Medical University in Potsdam und Autorin. Too Much, warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden, heißt ihr neuestes Buch. Und ich wollte von ihr ganz konkrete Tipps hören, wie wir es schaffen, bei den ganzen Reizen, Möglichkeiten, To-Do-Listen so ein bisschen mehr Durchblick im Überforderungsgame zu haben.
Also was diese Reizflut angeht, hilft es sehr, den Input zu begrenzen. Also wirklich mal zu beobachten im Alltag, wie viel Zeit verplempere ich denn auf Social Media? Wie häufig lasse ich mich von außen berieseln? Und dann das Handy mal in die Ecke legen oder in den Nachbarraum oder auch Push-Up-Nachrichten ausmachen. Also sich selbst beobachten im Alltag und dann den Input begrenzen und auch Pausen einbauen. Also immer mal wieder ganz kurz ans Fenster gehen, kurz ein- und ausatmen oder über die Sinne wieder bei sich ankommen. Wir sind ja häufig mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wir können uns aber erden im Hier und Jetzt, indem wir uns einmal überlegen, was sind drei Dinge, die ich gerade sehe, drei Dinge, die ich höre und eine Sache, die ich spüre auf meiner Haut, zum Beispiel den Stoff oder auch den Boden unter den Füßen. Das ist etwas, was uns wieder zurückholt über unsere Sinne.
Dass man den Körper mal wieder so ein bisschen spürt, oder? Und nicht die ganze Zeit so in Gedankenkreisen hängt.
Genau, weil wir leben ja in einer sehr künstlichen, technischen Welt, sehr weit weg von den eigenen Sinnen. Und da hilft es wieder, die Aufmerksamkeit zu legen auf das Hier und Jetzt. Was passiert denn eigentlich hier in diesem einen Moment?
Kontrolle suchen, das scheint ja auch so eine Lösung zu sein, alles so perfekt durchzuplanen. Ich denke da auch an To-Do-Listen, die fast schon so kleine Kunstwerke sind. Warum scheint es auch so eine gute Lösung zu sein?
Kontrolle ist etwas, das uns Orientierung und Sicherheit vermittelt. Unsere schnelllebige Welt, die signalisiert uns häufig, dass Kontrolle verloren geht und genau das erzeugt Stress. Für unsere Vorfahren war es überlebenswichtig, die Umwelt vorherzusagen, zu planen, zu beeinflussen, was passiert. Und im Alltag, da fühlt es sich häufig so an, als wenn wir keine Kontrolle mehr haben, ohnmächtig ausgeliefert sind. Und wir versuchen dann manchmal durch rigiden Perfektionismus, durch To-Do-Listen, durch endloses Abarbeiten und Organisieren uns genau dieses Gefühl von Kontrolle zurückzuholen. Letztlich macht uns das häufig aber nur unbeweglicher, nimmt die Flexibilität, die wir eigentlich bräuchten.
Also zu viel Kontrolle ist auch nicht gut.
Ja, es kommt immer auf die goldene Mitte an, wie bei so vielen Dingen im Leben. Ein gewisses Maß an Struktur ist hilfreich, auch damit wir psychisch stabil bleiben, also sich zum Beispiel gewisse Routinen in den Alltag holen. Aber wenn das sehr, sehr starr wird, dann kann es sein, dass es uns zusätzlich unter Stress setzt. Also wenn ich mir zum Beispiel einen ganz rigiden Ernährungsplan mache oder einen Sportplan und das Gefühl habe, ich muss das jetzt erfüllen, ich darf da nie von abweichen, dann erzeugt das der zusätzlichen Druck, der uns häufig nicht gut tut, sondern schadet.
Total nachvollziehbar, weil man sich ja dann eher schlecht fühlt, dass man was nicht geschafft hat.
Ja, und interessanterweise boomen ja so Dinge wie Longevity oder auch Fitness, Health, Trends, weil der Körper etwas ist, was uns bleibt, auch wenn alles andere scheinbar aus den Fugen gerät. Da liegt es sehr nahe, dass wir uns selbst vermessen, dass wir zum Beispiel unsere Schritte zählen, den Schlaf tracken, Kalorien nachverfolgen und so weiter. Das signalisiert uns erstmal Kontrolle, dass uns eine Sache bleibt, die wir mit beeinflussen können.
Was wäre denn besser, wenn übermäßige Kontrolle, so To-Do-Listen, jetzt nicht das Beste ist? Wie können wir denn langfristig am besten Überforderung vermeiden?
Erstmal, indem wir im Alltag ganz offen schauen, das überfordert mich eigentlich. Was macht mir Angst im Außen? Was sind so Ängste und Sorgen, die mich im Alltag begleiten? Warum fokussiere ich mich eigentlich so stark auf meinen Körper? Und dann kann ich mir mal überlegen, was wünsche ich mir denn eigentlich von meiner Zukunft? Zum Beispiel, indem ich mein Leben von hinten denke und mir überlege, wenn ich am Ende meines Lebens zurückschaue, was sollte denn dann passiert sein? Was macht für mich ein erfülltes Leben aus? Und wie kann ich dem ein kleines Stückchen näher kommen? Und auch diese Unsicherheit im Alltag aushalten, weil es sind ja häufig bestimmte Ängste, die wir versuchen einzudämmen oder zu verdrängen, indem wir uns auf den Körper konzentrieren, da mal überlegen, was macht mir eigentlich Angst? Und dann können wir uns dem so schrittweise annähern, zum Beispiel Perfektion loslassen. Also angenommen, ich möchte bei der Arbeit keinen Fehler machen und das macht mir Angst, dann könnte ich mal versuchen, eine E-Mail abzuschicken, ohne die tausendmal zu kontrollieren auf Korrektheit. Und da die Erfahrung machen, es muss nicht immer alles perfekt sein, es geht auch so.
Hast du noch ein paar so konkrete Tipps, wie man vielleicht auch Selbstwirksamkeit trainieren kann?
Absolut, wir haben ja häufig das Gefühl, es geht alles drunter und drüber. Ich bin nämlich erwachsen und genau dieses Gefühl von Kontrollverlust macht Angst. Und es hilft sehr, einmal auf die eigenen Stärken und Kompetenzen zu schauen. Ich kann mir zum Beispiel überlegen, was sind denn so Hindernisse, die es in meinem Leben schon gab. Hürden, Barrieren und wie habe ich die überwunden? Was habe ich in einer früheren Krise gemacht? Welche Strategien habe ich da angewendet? Welche Stärken und Kompetenzen bringe ich mit und wie könnte ich die auch heute wieder einsetzen, wenn neue Herausforderungen auftreten? Und ich kann mir ganz konkrete kleine Ziele setzen im Alltag, die wirklich klein und konkret sind, die nicht überfordern und dann versuchen, die peu à peu zu erreichen und umzusetzen. Sogenannte Mikrohandlungen sind da super hilfreich. Also wenn ich zum Beispiel eine E-Mail abschicke oder sage, ich mache jetzt als erstes den Abwasch und dann komme ich über diese kleine Handlung ins Tun und genau das signalisiert meinem Gehirn, ich bin wirksam und nicht ausgeliefert.
Das wird dann unser neues Mantra. Ich bin wirksam und nicht ausgeliefert. Das ist auch was, was ich heute vor allem mitnehme. Wir sind zwar alle überfordert, aber haben es auch selbst in der Hand, zumindest Mikromomente zu schaffen, in denen es uns ein bisschen besser geht. Ich habe mich gerade auch gezwungen, meine Runde um den Block zu gehen. Total Klischee, ja, aber 5 Minuten Mikrospaziergang. Es hat was gebracht. Frische Luft und ein bisschen klarer ist der Kopf. Es ist jetzt nicht alles einfacher, aber zumindest ein paar Prozentpunkte mehr Ruhe ist reingekommen. Das Team für diese Folge: Betty Brecke, Sarah Brendel, Philipp Adelmann, Friederike Seeger und ich, Jadine Rogal. Macht's gut!
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.